Wenn man eine intelligente und sparsame Waschmaschine zu Hause stehen haben möchte, dann muss man sie nicht kaufen. Man kann sie mieten. Mieten? Natürlich sind wir es heute gewohnt, für Software monatlich zu zahlen. Doch für Geräte geben wir oft noch einmalig Geld aus. Wir sprechen heute mit Jürgen Gressel. Er ist Country Manager und Go-to-Market Lead beim Corporate Startup Blue Movement. Sie gehören zur BSH, also zur Bosch Siemens Hausgeräte GmbH. Gemeinsam träumen sie von einer sauberen Welt mit mehr Komfort und Freiheit für alle. Wie das funktionieren kann und was die aktuellen Herausforderungen sind, verrät uns Jürgen. Wir, das sind Simon und Thomas von Impactive Works. Ihr hört die dritte Folge von Future Trails, einem Podcast, bei dem sich alles um die Frage nach Wirksamkeit dreht und um Menschen, die heute bereits in die Zukunft schauen und Wege dorthin finden.
Wenn ich so eine richtig schöne Waschmaschine bei mir zu Hause stehen haben möchte, dann muss ich sie kaufen. Oder wie siehst du das, Jürgen?
Ja und nein. Na, das kommt da immer auf den Verbraucher selber drauf an. Na, es gibt mehrere Gruppen. Na, ich sag mal, die einen, die wollen besitzen und für die ist es ja auch okay. Ja. Und die können und sollen auch kaufen, aber es gibt halt auch einfach eine wachsende Gruppe an Menschen, die sagen, okay, nee, ich möchte gar nicht besitzen, sondern ich möchte die Waschmaschine mieten. Und genau für die ist Blue Movement der richtige Service.
Blue Movement, da war schon das Stichwort. Hallo Jürgen, Jürgen Gressel. Heute zu Gast hier bei uns bei Future Trails. Du arbeitest bei Blue Movement. Wir sind total glücklich, dass du heute hier unser Gast bist. Und du hast, glaube ich, zwei Job Descriptions. Was genau machst du bei Blue Movement?
Ja, zum einen bin ich der Country Manager für Deutschland, für Blue Movement. Das bedeutet, von mit welchen Produkten gehen wir, mit welchen Preisen, mit welcher Mietdauer auf den Markt, welche Zielgruppe sprechen wir an, wie treten wir in Kontakt mit der Zielgruppe und so weiter. Das ist meine Aufgabe als Country Manager. Zum anderen in der Doppelrolle eben auch noch der Go-to-Market-Lead, wo wir uns das Ganze eben mehr auf einer taktisch-strategischen Ebene anschauen. Okay, also was für weitere Kategorien brauchen wir, wie können wir unseren Service verbessern und dann eben nicht nur für Deutschland, eben auch für Niederlande in dem Fall, weil wir derzeit in zwei Ländern live sind und natürlich auch in naher Zukunft da auch skalieren wollen.
Und rein Interesse halber, wie wird man denn Go-to-Market-Lead oder Country Manager bei Blue Movement? Ich glaube, ihr nennt euch ja auch noch Startup.
Ja, wir nennen uns Corporate Startup. Wie wird man das? Ne? Also ich bin jetzt seit plus minus 14, 15 Jahre im Bosch-Konzern, davon rund 10 Jahre bei der BSH, also Bosch Siemens Hausgeräte GmbH. Und in so einer Laufzeit, ja, man durchläuft natürlich einige Abteilungen und sammelt Erfahrung. Und bei uns ist immer sehr wichtig, okay, dass man sehr viel Produkterfahrung hat, ja, weil wir halt auch Hausgeräte verkaufen innerhalb der BSH bei verschiedenen Marken, Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau, Konstrukta etc. etc. Und wie kam ich dazu? 2018 hatte ich schon mal ein Startup mitgegründet innerhalb der BSH. Da ging es damals um Consumables, also sprich Waschmittel und Entkalker etc. zu mieten, weil das braucht man ja auch immer wieder. Und dann ist man natürlich froh, wenn man daran erinnert wird, weil so eine Waschmaschine zu reinigen, ja, das vergisst man halt auch mal gerne. Aber auch hier, um die Lebensdauer zu verlängern, sollte man es eigentlich tun. Und wir hatten innerhalb der BSH eben eine Abteilung, die sich genau darum gekümmert hat, Startups aufzubauen, zu schauen, okay, gibt es einen Markt dafür, ist es skalierbar und das über eine gewisse Zeit auch unter gewissen KPIs durchzuführen. Genau, und da war ich eben mitverantwortlich für den Care Club damals. Und der Care Club wurde dann erfolgreich auch in die Marke Bosch überführt, weil das ist natürlich auch etwas, was man anschauen, erstmal in einem kleinen Rahmen auszuprobieren, ja, weil man ist einfach freier, als wenn man das gleich mit einer Marke Bosch und Siemens macht, weil natürlich sehr viel engere Prozesse mit einhergehen. Und so kann man sich einfach ein bisschen mehr ausprobieren. Und dieser Service wurde erfolgreich an Kundendienst übergeben, da auch jetzt etabliert in den Niederlanden. In Deutschland meines Wissens kommt es jetzt dann. Und dann gab es eben später die Stelle als Country Manager und man hat natürlich noch, man ist immer in Kontakt mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen und mein Profil hat da sehr gut drauf gepasst und ich hatte auch einfach wieder Bock auf ein Startup. Ja, ich war danach, nach dieser Care-Club-Position, bin ich in eine Zentralabteilung gegangen, was auch ganz toll ist, ja, man lernt sehr viel über die Produkte, wie gesagt, das ist auch wichtig bei uns, aber es ist halt ein anderes Arbeiten, ne? Weil man ist da mehr prozessorientiert und beim Startup ist halt wirklich richtig hands-on, also wir machen sehr, sehr viel selber, sehen aber auch gleich die Ergebnisse, ja? Und das dauert halt in einer größeren Organisation länger und ich habe einfach wieder Bock gehabt, da nah dran zu sein am Kunden.
Sag's mal so. Hast du gerade schon Startup ins Spiel gebracht. Startups machen Dinge neu, sie machen sie häufig auch anders. Hm. Was ist anders an Blue Movement? Was macht ihr anders mit eurem Geschäftsmodell?
Ja gut, also klar, also wir unterscheiden uns, also ich glaube, wir unterscheiden erstmal zwischen Geschäftsmodell und Arbeitsweise. Ja. Und wenn wir uns die zwei Bereiche anschauen, im Geschäftsmodell, wie zuvor gesagt, die BSH verkauft ja Produkte. Ja. Und wir haben einfach einen größeren Demand gesehen am Markt, eben auch Produkte zu mieten. Ja, und dem sind wir eigentlich auch nachgegangen. Und deswegen, also wir unterscheiden uns dadurch, dass wir die Produkte vermieten und nicht verkaufen. Ja, das ist so vom Business der Unterschied. Ich kann auch gerne später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
Jetzt hattest du gesagt, dass es einen zunehmend größeren Bedarf am Markt hat, gibt von Menschen, die lieber eine Waschmaschine, nehmen wir mal das als Beispiel, mieten wollen, anstatt sie zu kaufen. Wer sind denn eure Kunden? Sind das Menschen? Sind das Unternehmen? Wie kann ich mir das vorstellen?
Beides.
Was sind das für Typen oder Frauen?
Ja, wie auch immer. Also wir haben ja ganz klassisch im Endkundenbereich angefangen. Und was sind das für Menschen? Ja, die sind derzeit mittleren Alters. Ja, sind jetzt nicht die Studenten, die große Anzahl, wie man vermuten könnte, sondern was wir sehr stark durch Kundenumfragen, also wir machen auch regelmäßig Kundenumfragen, wieso mietet ihr, was für Vorteile seht ihr, wie können wir uns verbessern, etc., etc. Aber was wir sehen, ganz, ganz viele Kunden sagen, hey, ich finde einfach den Service geil, ja, ich kaufe das Produkt, also ich miete das Produkt nicht, weil ich es mir nicht kaufen könnte. Nein, ich finde es einfach geil, der ganze Service, der mit außen rum ist, dass wir ausliefern, installieren, etc., etc. Aber die andere Gruppe, die wir auch haben, die sagt, du, so ein Gerät für 1.500 € kaufen, schwierig, ja, ich keine Erfahrung mit der Marke, noch nie eine Waschmaschine gekauft als Beispiel, ja, und die wollen es einfach vorher ausprobieren und das ist natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, mal ein Produkt beispielsweise für ein halbes Jahr oder für ein Jahr zu mieten, um danach zu sagen, okay, gefällt mir, weil wir bieten natürlich auch eine Buyout-Option an oder danach gibt man es einfach zurück und alles gut.
Auf den ersten Blick, wenn man mal so schaut, dann kostet das natürlich auch sein Geld, was ihr da halt anbietet. Ne? Das sind ja auch Dienstleistungen drumherum. Du hast es ja beschrieben, es ist eben nicht nur das Gerät, was ihr zur Verfügung stellt. Das kostet was und dann kann man ja schnell auch rechnen. Oh, nach einer gewissen Zeit, dann hätte ich aber den Kauf eigentlich so mit drin. Mhm. Ausprobieren, glaube ich. Das ist ja wirklich ein neues Feature, was ich sonst so nicht habe. Ne? Also ihr würdet auch für ein halbes Jahr zu den Konditionen, könnte ich das mieten bei euch, ausprobieren und dann auch wieder zurückgeben?
Also kannst du, also momentan haben wir es jetzt auf einem, also im kleinen Gerätebereich hatten wir es ein halbes Jahr. Wir haben jetzt gesehen, dass die meisten Kunden dann gesagt haben, okay, schon ein Jahr eher ausprobieren, eben auch was Fehleranfälligkeit etc. angeht. Und ja, ganz recht, es ist diese Rechnung, die du sagst, Thomas, mit hey, aber eigentlich könnte ich es mir doch auch kaufen und dann fangen an zu rechnen, okay, dann zahle ich eigentlich vielleicht sogar mehr, als wenn ich es kaufe. Aber was man halt nicht vergessen darf, wenn du ein normales Produkt kaufst, ja, angenommen, du mietest jetzt 4 Jahre, du kaufst ein Produkt, dann hast du eine Herstellergarantie von 2 Jahren. Ja. Und was ist jetzt, wenn das Produkt danach nicht mehr funktionieren sollte, repariert werden muss? Bei uns kommt, also von uns kommt ein Servicetechniker, der ist dann wirklich von Bosch oder Siemens, der zu dir nach Hause fährt, ohne Anfahrtspauschale, nichts. Der schaut sich das Gerät an, der versucht es direkt vor Ort zu reparieren. Wenn es nicht zu reparieren ist vor Ort, nimmt das mit. Oder es wird eben eingeschickt, je nachdem, was für ein Gerät es ist, und dann wieder zum Kunden gebracht. wenn man es überbrücken muss, gibt es ein Ersatzgerät etc. etc. Da ist natürlich ganz, ganz viel Service mit dabei oder auch, jeder kennt das, eine Waschmaschine kaufen und dann erstmal runterschleppen in den Keller und dann, ach, wie schließe ich das Ganze jetzt an? Habe ich es richtig angeschlossen? Tritt auch kein Wasser aus? Das alles übernehmen wir. Ja, und das ist natürlich ein Service, der ist auch im Preis mit dabei. Aber der Kunde kann sich einfach auf uns verlassen. Ja, also, weil er hat, also unser Versprechen ist, immer eine funktionierende Maschine zu Hause. Mhm.
So Miet- und Share-Modelle, die kennen wir vielleicht so vom Auto, im Autobereich ungefähr so. Jetzt in diesem Heimbereich mit Waschmaschinen, Kühlschränken und so. Doch eher ungewöhnlich, eher neu. Musstet ihr da harte Überzeugungsarbeit leisten im Konzern? Oder wo kam denn diese Idee her? Wie inspiriert seid ihr vielleicht auch aus Entwicklungen, die wir im Softwarebereich ja schon seit Jahren beobachten, dass es weggeht vom einmaligen Kauf und hingeht zu einer monatlichen Miete?
Also das Ganze wurde 2017 in den Niederlanden gestartet. Ja, da hat man, ich glaube, Swapfeed, das sind diese Räder mit dem blauen Reifen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, da kann man gerade in Amsterdam etc. stark mieten. Und da war das schon mit physischen Produkten, ja, diese zu mieten, war da schon vorherrschender, ja. Von daher, dieser Demand war, oder diese Nachfrage in dem niederländischen Markt war und ist heute auch stärker, als es bei uns jetzt in Deutschland ist. Und demnach das kam von einem Kollegen damals in Niederlanden, die haben gesagt, wir haben jetzt einige Anfragen erhalten, wir wollen das ausprobieren. Und um einfach auch diese Nachfrage im Markt zu bedienen. Klar, jetzt ist es was Neues, kennen viele Kollegen halt eben nicht. Und ich weiß nicht, ob ich es Problem nennen sollte oder muss.
Herausforderung,
ja. Es ist besser. Das bin ich natürlich auch in Deutschland. Das ist ja immer so, gerade in Deutschland, ne? Das gibt es, glaube ich, in den meisten Geschäftsbereichen. Wenn da irgendwas Neues in online aufgemacht wird, dann hat der Vertrieb wiederum Angst, ja, um den stationären Handel. Das ist ja immer dieser Channel-Konflikt, der grundsätzlich herrscht. Das ist in Deutschland sehr, sehr stark. Das ist in anderen Ländern nicht so stark. Aber in dem Fall war es ja auch nochmal ein grundsätzlich anderer Service im Sinne von, hey, wir vermieten jetzt statt verkaufen. Und das ist einfach ein grundsätzlicher Change-Management-Prozess, würde ich es mal nennen, ja, dass du am Anfang auf natürlich immer auf eine Art Hürde stoßt oder wo du einfach ein bisschen mehr überzeugen musst, bis dann einfach mal das Ganze verstanden wird. Und deswegen ist auch diese Transparenz, diese Kommunikation innerhalb vom Unternehmen super, super wichtig, dass verstanden wird, was machen wir eigentlich und warum ist es gut für den Konzern, ja, und da, also ich will nicht sagen, dass die Kollegen jetzt kritisch waren, ja, also in dem Sinn, dass Hürden gebaut wurden, aber, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass einfach Dinge kritisch hinterfragt werden, ja, und damit müssen wir auch umgehen und es hilft uns ja auch, also A, unser Geschäftsmodell zu verbessern, und B, eine Sorge vielleicht auch wegzunehmen. Ja? Also eine klassische Sorge kann natürlich sein, hey, ihr kannibalisiert uns doch. Ja? Nee, machen wir nicht. Und warum machen wir das nicht? Und das mussten wir eben auch nochmal aufzeigen, weil, wie vorhin beschrieben, unsere Zielgruppe sind wirklich genau die sagen, nee, kaufen wollen wir nicht. Wir wollen nicht kaufen. Wir wollen mieten aus den genannten Gründen. Ne? Und das ist ein zusätzliches Geschäft. Und daher auch super toll für die BSH, um auch zukünftige Kunden eben an die Marke heranzuführen.
Wie ist das der überwiegende Teil? Mietet der wirklich dauerhaft oder habt ihr eher die Tendenz, dass ihr seht nach, sage ich mal, einem halben Jahr, ja, dass die dann auch eher die Maschine kaufen, um den ja dauerhaft in Besitz zu übernehmen?
Beides. Also das sind schon also überwiegend langfristige Mieten, die wir jetzt gerade sehen.
Und langfristig heißt welcher Zeitraum?
Also 4 Jahre in Deutschland. In Niederlande sind es eher 6 Jahre. Aber da ist schon der Trend bei uns eher zu den 4-Jahres-Verträgen. Kommt aber, und deswegen muss ich sagen, es kommt so ein bisschen drauf an, je nach Kategorie. Ja, so eine Kaffeemaschine, da ist kommt dann auf den Kunden drauf an, die testen wollen, natürlich eher kürzer. die am Service interessiert sind, natürlich länger. Und was heißt Service? Bei einer Kaffeemaschine beispielsweise.
Entkalken.
Genau. Entkalken, Filter. Also wir senden alle 6 Monate unseren Kunden eben ein Service Package. Das ist mit dabei, dass er seine Kaffeemaschine einen neuen Filter einsetzen kann und entsprechend entkalken.
Ich hatte schon die Hoffnung gehabt, dass ihr bei mir zu Hause vorbeikommt und die Kaffeemaschine entkalkt. Da wäre ich jetzt eigentlich am dankbarsten drüber gewesen.
Naja, aber du kennst es. Da kommt dann irgendwann hier diese Meldung, hey, jetzt entkalk mich doch mal, ne, oder mach mal einen Filter. Und ist natürlich auch in unserem Interesse, ja. Weil wenn die Maschine richtig gewartet wird, dann ist sie einfach auch langlebiger. Und dieses Thema Langlebigkeit ist uns einfach sehr, sehr wichtig.
Habt ihr auch Kunden, die dann mal ein halbes Jahr bei euch mieten und dann sagen, ach ja, ihr habt ja ein neues Modell rausgebracht, das würde ich jetzt lieber haben und das alte quasi zurückgeben lassen und austauschen wollen gegen ein neues? Gibt es so etwas bei euch?
Na gut, also das kann ich dir jetzt nicht auf Kundenebene sagen, weil das passiert dann einfach. Ne? Also die können natürlich. Also
beende das Abo und schließe ein neues ab.
Richtig, dann, ne? Beenden das Abo, schließe ein neues ab. Wir sind natürlich auch immer interessiert, dass ein Produkt so lange wie möglich dann eben auch beim Kunden bleibt, weil du kannst ja jetzt ein Produkt, wenn es zum dritten Mal refurbished, ja, wird es dann irgendwann schwierig, ja, und von daher, je länger es eigentlich beim Kunden bleibt, umso besser, weil es ist auch immer Hintransport, Zurücktransport etc.
Aber das kratzt noch an die letzte Frage, die noch hatte, dahingehend, was passiert mit den Produkten, die zurückgegeben werden?
Die Produkte, die zurückkommen, können wir heute in Deutschland so plus minus 95% refurbischen und dann dem Kunden wieder anbieten.
Müsst ihr die vergünstigt anbieten? Oder?
Die sind dann günstiger, ja. Also es kommt auch hier wieder drauf an, welche Kategorie, wie lange es schon beim Kunden war, das Produkt. Und es können dann schon Preisunterschiede zwischen 3, aber auch 8 Euro sein. Und wenn du es natürlich dann hochrechnest auf ein Jahr, 2, 3, dann ist es schon eine beachtliche Summe. Und mit was wir derzeit noch ein bisschen zu kämpfen haben, dann müssen wir jetzt auch ein bisschen mehr in die Kommunikation gehen, dass da immer noch so Bedenken sind dem Refurbishment gegenüber, also Wiederaufbereitung. Denn wir kriegen sehr viele Anfragen, ja, sagen wir mal, halt so eine Waschmaschine, die schon mal beim Kunden war, ist es denn hygienisch? Ja, ist es, ja, weil das ist halt eine komplett Überarbeitung. Es wird komplett gesäubert alles. Es ist wie neu. Also ich selbst, ich habe auch eine Kaffeemaschine zu Hause, refurbished. Als sie ankam, ich habe keinen Unterschied gesehen. Ja, also du hättest mir eine neue hinstellen können und eine refurbished. Ich hätte es ja nicht sagen können, ganz ehrlich. Also mal ohne Eigenwerbung. Weil mich interessiert es ja auch, wie sehen jetzt die Geräte aus? Ich mache ja dann auch so eine Art Mystery-Shopping, um mir das anzuschauen, wie ist gerade unser Service. Und dann steht die Maschine vor mir und ich bin dann begeistert. Ja, und das ist natürlich toll.
Das ist lustig. Was du gerade machst, ist so ein bisschen so eine Change-Management-Methode gerade anzuwenden. Ne? Es verändert sich was und da wollte ich noch mal ein bisschen nachfragen, weil wir brauchen eine Vorstellung davon, was das eigentlich bedeutet. Ne? Und du erklärst uns gerade, wie geht Refurbishen und wie geht diese Generalüberholung und was bedeutet das in Bezug auf Hygiene und so weiter. Und du hast vorhin von dem Change-Management-Prozess eben gesprochen, ne? Da verändert sich etwas. Ihr verkauft es nicht mehr, ne? Sondern da ist jetzt ein anderes Geschäftsmodell dahinter. Ich miete diese Sachen. Und wenn ich, was weiß ich, im Unternehmen dabei bin und versuche, eine Veränderung herbeizuführen, dann hat das ja ganz viel mit Kommunikation zu tun, Leute mitnehmen, Ängste abbauen, Ängste sichtbar machen, Transparenz herstellen. Aber jetzt seid ihr ja ganz draußen beim Markt, bei uns Konsumentinnen. Wie kann man denn dort, muss man da ein Mindset beeinflussen oder brauchen wir ein neues Mindset oder ist das längst schon da? Sind wir schon bereit irgendwie für ein anderes Kauf-Nutzen-Verhalten und welche Rolle spielt ihr dabei oder seht ihr euch da selbst in irgendeiner aktiven Position oder müsst ihr uns so nehmen, wie wir sind, wir Nutzerinnen?
Ja, auch da gibt es immer zwei Seiten. Ne? Also du kannst ja immer einen Markt schaffen irgendwo, durch eine Innovation oder halt, wenn da eine Nachfrage da ist, bedienen. Was wir sehen, ja, es gibt die Nachfrage nach einem Mietmodell, aber die ist in Deutschland, nochmal im Vergleich zu Niederlande, noch eher klein. Also diese Kategorie, nenne ich es mal, Mieten, die ist sehr, sehr klein in Deutschland. Und da müssen wir natürlich auch sehr stark in die Kommunikation gehen, um den Menschen zu sagen, hey, du musst nicht kaufen. du kannst auch mieten. Ja. Und du hast halt, gerade wenn du mit einem neuen Service auf den Markt gehst, hast du da natürlich ein höheres Invest, ja, weil diese, im Marketing spricht man von Awareness, ja, bilden, ja, auch gerade, oder auch die Kategorie zu bilden, das ist einfach eine höhere Anstrengung in Kommunikation beispielsweise. Und da geht es, ich weiß nicht, ob aufklären das richtige Wort ist, ja, aber wir wollen halt einfach zeigen, du hör zu, du kannst unsere Geräte mieten und du hast halt dadurch eine, ja, vielleicht eine sorgenfreiere Zeit, ja, weil deine Maschine, wir schließen sie an, der Service, es funktioniert, etc., etc.
Verstehe ich total, aber mal rein praktisch, ne, wenn ich jetzt so ein neues Gerät haben möchte, kaufe ich es vielleicht auch nicht gleich bei einem großen Online-Händler, ich gucke es mir mal irgendwo an, ne? Die Dinger stehen ja irgendwo rum. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr daneben einen Aufsteller hinstellt und sagt, hier, Blue Movement, ihr könnt mich übrigens auch mieten, ihr müsst das hier nicht kaufen. Also wie geht das, wie kommt ihr ran an die Menschen, wie erreicht man uns, um uns zu erklären, übrigens, es könnte auch anders sein.
Also wir sind tatsächlich auch, wenn du auf unsere Bosch-Seiten gehst, von der Marke Bosch in Deutschland, die Geräte, wir haben nur ein kleines Sortiment im Vergleich zu Bosch, was verkauft wird. Ja, und da gibt es bestimmte Seriennummern, die kannst du halt eben auch mieten derzeit bei uns. Und auf der Bosch-Seite gibt es da sogar eine Verlinkung von, hey, du kannst das Gerät auch mieten, ja, zu uns rüber. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wenn die Marke Bosch es zum Kauf anbieten, dass wir uns irgendwie verstecken und sagen, nee, auf gar keinen Fall sagen, dass du es mieten kannst. Nee, wir tauchen da schon mit auf, du kannst das Gerät auch mieten. Ja, das ist natürlich schön, dass wir da einen Schulterschluss haben. Und klar, also wie erreichen wir euch? Das ist natürlich klassisches Marketing. Ja, im Sinne von, wir sind auf verschiedenen Kanälen unterwegs, sei es auf Suchmaschinen, sei es bei den ganzen sozialen Plattformen oder auch klassisches Display. Ja, da erscheinen wir. Was wir jetzt aber auch aufbauen, weil du gerade meintest, da ist ein Aufsteller neben der Waschmaschine, kannst du nicht vorstellen. Thomas, doch, kannst du. weil wir haben als ausgewählte Händler in Deutschland, die unsere Maschinen auch vermieten möchten. Ne? Also wir kriegen aktive Anfragen, die sagen, du, das finden wir eine super Sache. Wir haben Kunden, die wollen mieten. Und mit denen werden wir jetzt halt bald in den nächsten Wochen Piloten schaffen, dass du das Produkt auch schon im sogenannten Point of Sales eben auch mieten kannst. Und dann kann auch ein Aufsteller nebendran stehen.
Kriegt dann der Händler dann die gleiche Provision bzw. Marge, weil das ist ja vom Geldfluss her schon ganz anders, ne? Also beim Verkauf hast du ja auf einen Schlag das Geld, dann kann ich dann X% irgendwie einbehalten oder abziehen. Bei der Miete, hängt ja davon ab, wie lange der dann mietet und so. Wie geht das?
Er wird beteiligt, ja, und es ist attraktiv, weil wir kriegen proaktive Nachfragen. Okay. Also es ist dann nicht nur, dass er uns quasi den Kunden zu Blue Movement führt, sondern er ist natürlich dann auch beteiligt an der Auslieferung beispielsweise.
Ja. Oder vielleicht habe ich es jetzt auch falsch verstanden. Oder war das so, dass die Händler auch ihr Service-Netzwerk sozusagen aktivieren? Also wer fährt nachher raus, ne, und kümmert sich um mein Gerät, um das Auswechseln? Werdet ihr ja auch kooperieren, sehr wahrscheinlich.
Ja, also derzeit machen wir das. Ja, aber natürlich ist da auch ein Interesse da von unserem Händlernetzwerk, dass dann auch die Kunden bedient werden. Das sind eben Dinge, die wir jetzt gerade alle ausprobieren. Wir starten jetzt mit eben, dass du es am Point of Sales kaufen kannst, vermieten kannst und dass der Händler beteiligt wird. Im zweiten Schritt die Auslieferung. Und dann muss man einfach eben auch schauen. Ne? Das ist auch das Schöne bei uns als Startup. Wir können jetzt Dinge ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann hat es nicht funktioniert, dann ist es okay, ja, weil dann machen wir einen Haken dran und können sagen, okay, wir haben es ausprobiert. Entweder müssen wir es noch ein bisschen justieren, um eben weiterzugehen oder sagen, okay, Haken dran, nächstes Thema.
Also ich wollte ausprobieren. Wenn wir im Digitalen was ausprobieren oder so, dann bilden wir oft so Stichproben oder Kohorten. Wir probieren das an so einer Testgruppe irgendwie so aus. Wie probiert ihr das aus? Macht ihr das auch so ähnlich? So in München kann man dann mal was machen oder geht ihr gleich ins ganze Händlernetz rein? Wie geht ihr da eigentlich vor?
Ja, also in dem Fall sind es drei ausgewählte Händler, die da auch Lust drauf haben. Natürlich, wir haben ja den Vorteil, dass wir ein großes Händlernetzwerk haben, sehr gute Beziehungen. Dann wird das ganze Thema vorgestellt und einfach gefragt, hat von euch jemand Lust? Ja, und so startet man dann, und da jetzt nicht mit dem Gesamten, sondern jetzt eben drei Stück in dem Fall. Aber das ganze Thema Testing ist halt bei uns wirklich ein Riesenthema, weil wir möchten halt erst vorher testen. Auf der Webseite, wie du es gesagt hast, kann man sowas mal schneller machen. Ja, ist dann eine Nachfrage da, wird drauf geklickt, ja, und dann siehst du ja schon automatisch, wie groß die Nachfrage beim Kunden ist. Es gibt ja dann damals, ich weiß noch, bei ganz, ganz früh hat man da immer sehr viele, diese sogenannten Fake-Door-Tests gemacht. Ja, also, dass du sagst, hey, du, ja, keine Ahnung, du kannst jetzt auch einen Wasserschlauch mieten, ja, doofes Beispiel. Ja, aber dann kommt eine Anzeige, Wasserschlauch mieten, und dann klickt jemand drauf und dann kommt er auf eine Seite, die dann sagt, ah ja, gerade nicht verfügbar. Ja, aber so siehst du schon mal, ein Interesse ist da, und dann kannst du dich langsam rantasten.
Du hattest vorhin so ein bisschen erzählt, dass man nicht alle Produkte von euch mieten kann. Wie funktioniert denn die Produktauswahl? Also nach welchen Kriterien wählt ihr Produkte aus?
Also wir haben da, und da bin ich super dankbar, also wir haben so tolle Experten innerhalb der BSH. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass man halt auch von gegenseitig profitiert irgendwo. Und die sind natürlich auch, die haben wahnsinnig tolle Statistiken etc., dass ich genau weiß, okay, für welches Gerät ist grundsätzlich eine hohe Nachfrage am Markt? Ja, welche Geräte funktionieren gut beim Händler, wo sind da die Nachfragen? Aber auch, wir fragen ja auch bei uns auf der Webseite unsere Kunden, du, was vermisst du denn eigentlich? Ne? Und wir haben beispielsweise jetzt ganz, ganz viele Kunden, die sagen, hey, wieso habt ihr eigentlich keine Einbaubacköfen? Die vermissen wir. Ja, und das haben wir dann, das ist ein gutes Beispiel, ja, haben wir dann eben nochmal getestet, weil wir haben bisher nur freistehende Geräte gemacht. Also schaut man sich an Einbaubacköfen, hoher Demand. Dann wird mit den Kollegen von der BSH gesprochen, du, was für Geräte gibt es denn da? Ja, was kannst du mir denn empfehlen? Was für Features haben diese Geräte, wie kann ich es differenzieren, weil wir wollen ja auch nicht immer die Geräte mit den gleichen Features anbieten. Und so wird es einfach durchdekliniert, und dementsprechend werden wir jetzt halt in den nächsten 2 Wochen auch Einbaubacköfen anbieten, ne? Nur als aktuelles Beispiel.
Ihr habt das zuerst gehört, Einbacköfen zum Mieten.
Ja, auch hier, weißt du, das so ein richtig, so ein hochpreisiger Ofen kann halt schon mal 1,5 bis 2.000 Euro kosten, je nachdem, was für einen du dir holst. Ja, und dann willst du vielleicht noch einen mit Dampfgarn dabei haben, mit Pyrolyse etc. Und da ist natürlich auch toll, wenn du es einfach mieten kannst.
Ihr seid ein Startup. So, da stellt man sich ja irgendwie so eine überschaubare Anzahl an Menschen vor. Und jetzt denkt ihr an Skalieren und ihr geht in den Einzelhandel irgendwie raus und kooperiert. Wie viel seid ihr gerade und was habt ihr vor? Wie groß werdet ihr denn demnächst?
Ja, also insgesamt mit den freien Mitarbeitern sind wir plus minus 30. Ja, also festangestellt sind wir ja so die Hälfte ungefähr. Ja, das andere, wir arbeiten auch sehr viel mit Freelancern zusammen, die uns unterstützen. Und das ist schon recht groß. Und klar, wenn du skalieren möchtest, jetzt nicht nur im Handel, sondern dass du sagst, okay, ich kann mir auch andere Länder vorstellen als Beispiel, dann brauchst du natürlich auch Vertreter in dem jeweiligen Land, weil es andere Prozesse, andere Adressparte etc. Aber ja, so plus minus 30 ist gerade unsere derzeitige Größe.
Und Wachstum ist aber bei euch auch der Plan?
Also wir wachsen sehr stark auch in Kundenzahlen, ja. Als Beispiel haben jetzt die Kundenzahl von Year over Year verdoppelt. Und da ist ein sehr starker Wachstum da. Und dementsprechend ist ja nicht so, der Kunde kauft nur und dann ist er weg, sondern ist ja ein Mietmodell. Ja. Und bei diesem Mietmodell, die ganzen Kunden werden ja auch betreut von uns, wir sind im regelmäßigen Austausch. Und klar, wenn die Kundenanzahl wächst, dann musst du dann ab einem gewissen Punkt eben auch mit der Mitarbeiteranzahl wachsen, weil sonst kannst du das nicht mehr managen. Und was ganz gut ist, dass wir inzwischen auch einige Services, die wir haben, wiederum auslagern können, innerhalb der BSH halt weiterreichen können. Ne? Und dann musst du jetzt nicht unbedingt mit deinen Mitarbeitern wachsen. Ein Beispiel, ja, also wir haben gesehen, dass wir die Kundenanfragen, dass wir da mit unserem Personal nicht mehr, dass wir da einfach an die Grenzen gekommen sind. Und dann ist natürlich schön, wir haben sehr viel geschulte Kundendienstmitarbeiter innerhalb der BSH, dass wir das eben in Niederlande auslagern konnten innerhalb und somit wieder für uns Ressourcen schaffen konnten, um dieses ganze Thema Kundenbetreuung auch taktisch, strategisch weiterzubearbeiten. Weil die Kolleginnen, und das ist wiederum zurück zum Startup, die Kolleginnen und Kollegen, ja, das ganze Business Development auch im Kundenbereich vornehmen, also Kundenpflege etc., die Taktik machen und Strategie, die haben die ganze Zeit auch Kundenfragen am Computer beantwortet oder auch mal einen Call entgegengenommen, auch Leute angerufen, also wirklich ganz nah dran. Ne? Und da haben wir einfach gemerkt, okay, jetzt sind wir zu stark gewachsen, wir müssen wieder besser atmen können. Und konnten immer schön Dinge auslagern. Und das passiert halt sukzessive, je nach Bereich.
Du hattest vorhin bei den Consumables erwähnt, bei dem Startup, dass das dann irgendwann in die Muttergesellschaft quasi eingeflossen ist. Wäre das auch ein Plan bei Blue Movement, dass ihr also irgendwann quasi als Blue Movement, als Marke verschwindet und das bei der BSH komplett mit aufgenommen wird? Oder ist das wirklich, ne, perspektivisch auch ein eigenständiger Ast?
Das ist eine strategische Entscheidung, die heute nicht final ist. Ja. Mhm. Natürlich liegt sowas nahe, ja, wenn man sieht, dass man schon bei Bosch, bei der Marke Bosch, die Geräte direkt mieten kann. Aber das müssen wir uns genau anschauen. Es gibt Vor- und Nachteile. Vorteil, ganz klar, so eine Marke Bosch und Siemens, die sind schon im Markt. Die Markenbekanntheit ist da. Du kannst einfach schon viel auf einen Schlag, viel mehr Menschen erreichen. Du hast so ein Markenvertrauen. Wir arbeiten ja sehr stark damit, okay, wir sind Blue Movement powered by Bosch. Mhm. Ja, und dass wir dem Kunden auch sagen können, okay, du mietest direkt vom Hersteller. Also super viel Vorteile. Natürlich gibt es auch Vorteile, wenn du eine Servicemarke hast wie Blue Movement, weil du kannst halt ganz andere Felder bedienen, wo vielleicht die Marke Bosch sagt, nee, da wollen wir nicht rein strategisch, wollen wir nicht machen. Ne? Oder du kannst auch andere Dinge ausprobieren. Also das, jetzt mal ganz verrückt gesagt, ja, wenn du Blue Movement bleibst, dann könntest du auch vielleicht andere Marken noch anbieten, die du vielleicht nicht als Marke Bosch anbieten könntest. Ja, und das muss man sich einfach überlegen jetzt strategisch, wie man da weiter vorangeht.
Ihr seid ja ein Startup von BSH gegründet worden, um letztlich dieses Mietmodell auszuprobieren. Wann seid ihr denn fertig? Also, ne, also nicht jetzt zeitlich, sondern ne, von den Kriterien her. Wann kann man denn sagen, jo, jetzt habt ihr das die Mission erfüllt, jetzt ist klar, das funktioniert oder das hat seinen Markt oder nicht? Also woran werdet ihr da gemessen?
Ja, du, wir werden quasi alle 3 Monate gemessen.
Also alle 3 Monate kommt jemand und gibt euch entweder eine Rose oder ihr dürft nach Hause gehen, oder wie?
So ungefähr, also nicht ganz so drastisch, aber natürlich, wir sind ja natürlich ein Feld, wo du auch investieren musst, ne? Und, ja, klar. Und von daher sind wir sehr stark mit dem Board of Management im Austausch und müssen da auch regelmäßig vorlegen, was haben wir eigentlich mit dem Geld gemacht, was wir von euch erhalten haben. Ja? Was kam jetzt zurück? Und das muss natürlich irgendwann am Ende, müssen wir da auch profitabel sein, ja, oder so profitabel sein, nennen wir es mal so, dass es auch den Konzern zufriedenstellt, weil auch ein Konzern hat halt auch gewisse Ziele. Wir sind jetzt, würde man sagen, von der Reise her, weil du gerade gefragt hast, okay, wo stehen wir gerade? Ich würde sagen, wir stehen jetzt eher in der oberen Mitte, ja, von unserer Zielerfüllung, also von der Zeit her, ja, weil also es ist nicht so, dass wir ganz frisch angefangen haben, aber auch nicht so, dass wir ganz weit weg sind von unserem Ziel, dass wir sagen können, okay, jetzt ist es wirklich finally approved. Ich kann so viel sagen, dass die Zahlen gut sind und die Geschäftsleitung komplett hinter uns steht und wir noch einige tolle Sachen gerade in unserem Backlog haben, auf die man sich bald freuen kann.
Wo sind da so die Stellschrauben? Sind die auf der Kosteneffizienzseite oder sind die eher auf nochmal mehr Wachstum, mehr Umsatz reinbekommen?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Phase an. Ja, so bei Startups, das, sagen wir, bei den meisten Startups, ist es so, wenn du anfängst, dann, also anders, die großen Konzerne, die schauen immer ganz stark auf den EBIT. Ja, oder eben auch Aktiengesellschaften, wenn man einen tollen EBIT hat, dann ist es immer ein schönes Zeichen nach draußen und dann gibt es wieder mehr die Aktien kaufen, etc., etc. Bei einem Startup ist so, dass die eigentliche Währung das Wachstum ist. Ne? Also wenn ich sehe, dass sich meine Kundenanzahl monatlich verdoppelt und dann eben aufs Jahr verdoppelt, ja, dann kannst du dann irgendwann auch ausrechnen, wann ich den Break-Even habe, dass es dann am Ende in einen sehr guten EBIT reinläuft und aber nach einer gewissen Zeit, und das ist dann eben auch unterschiedlich von Startup zu Startup, manche brauchen 7, manche 10, manche 5 Jahre, je nachdem, wie es gesteckt ist, dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir den Wachstum, der ist da, aber jetzt müssen wir gucken, dass unsere Prozesse, dass die effizienter werden oder die Akquise effizienter etc. etc., sodass wir dann eben von dem Wachstumsziel so eine Transformation langsam haben in ein positives EBIT-Ziel.
Und das heißt, ihr seid gerade in dieser Transformation drin oder eher noch in dieser Wachstumsphase?
Wir sind super stark gewachsen, dass wir jetzt auch sehr stark an den Effizienzen arbeiten.
Du sprachst vorhin von Diensten oder Services, die ihr ja auch auslagern könnt, weil ihr ja eben nicht ein Startup auf der grünen Wiese seid, sondern eben ja, das Glück habt, im Konzernumfeld unterwegs zu sein. Mhm. Und du sprachst von Refurbish. Mhm. Da frage ich mich ja natürlich, wie habt ihr das eigentlich organisiert? Sind das schon Dienste innerhalb eures Konzerns? Könnt ihr auch dort Aufbereitung der Maschinen und so auf eure Infrastruktur zurückgreifen?
Also historisch kann ich es jetzt gar nicht beantworten, Thomas, weil ich bin jetzt mehr als ein Jahr mit dabei. Blue Movement gibt es ja seit 2017. Ist aber jetzt innerhalb der Company. Ja, das sind Bosch und Siemens Mitarbeiter, die dann die Geräte refurbischen können. Und das Schöne ist, dass die Informationen, die wir dabei sammeln, okay, wo muss man ein bisschen mehr überarbeiten, wo wurde Material mehr in Anspruch genommen, etc., dass wir das direkt wieder in die Produktentwicklung zurückfließen lassen können.
Ja, war auch so ein bisschen so gerade mein Hintergedanke, weil klar, wenn ich jetzt umsteige von einem Verkaufsmodell auf ein Mietmodell, könnte man ja denn mal drüber nachdenken, braucht es da vielleicht Maschinen, die auch anders ausgelegt sind, was Wartbarkeit, Reparierbarkeit, Wiedernutzung angeht, Langlebigkeit vielleicht. Vielleicht nehme ich dann eben in Kauf, dass manche Prozesse oder Herstellungsvorgehensweisen einfach aufwendiger und teurer sind, weil ich möchte das Gerät ja perspektivisch auch viel länger irgendwie in der Nutzung haben. Und so habe ich dich jetzt gerade so ein bisschen verstanden, dass über diese Refurbishing-Prozesse auch neue Erkenntnisse oder weitere Erkenntnisse ja gewonnen werden, die dann zurückfließen in das Produktdesign?
Ja, aber nicht nur, jetzt nicht in Produktdesign extra zum Vermieten, soweit sind wir noch nicht, sondern einfach allgemein, ne? Weil es sind ja einfach oftmals die Geräte, die jetzt, klar, wenn ein Kunde jetzt hat, ein Bosch-Kunde wieder ein neues Bosch-Gerät kauft und wir nehmen das mit, ja, da kannst du da schon mal reinschauen. Aber die Möglichkeit, von uns angewandte Geräte so wieder von den ganzen Kunden zurückzubekommen, das ist ja ein super Feedback, ja. Und wir kriegen natürlich dann auch nochmal andere Feedbacks von Verwendbarkeit etc. von unseren Kunden. Und das fließt dann für die Neugeräte und auch für die Entwicklung wieder zurück. Aber wo wir heute noch nicht sind, Thomas, dass wir sagen, wir stellen extra Produkte für die Vermietung her. Jetzt bei Blue Movement. Ja? Also es gibt dann andere Bereiche wie WeWash. Ja, da kannst du dann eben Waschmaschine für deinen Waschsalon beispielsweise mieten. Ja, oder auch für Hotels, wo einfach eine höhere Anwendung ist. Aber unsere Produkte, die sind für den handelsüblichen Gebrauch gemacht. Haushaltsüblichen Gebrauch, Entschuldigung.
Denkt ihr schon darüber nach, perspektivisch, oder sind das gerade einfach gar keine Themen, weil ihr habt ganz andere Themen zu bearbeiten?
Da haben wir noch andere Themen zu bearbeiten, ja. Also es ist nicht sowas, was wir ausschließen, aber jetzt im Vergleich zum Verkaufsbusiness. Ja, da sind wir einfach noch zu klein. Das ist klar. Wir sind noch nicht so eine starke Unit, wenn du das dann vergleichst gegen die jährlichen Waschmaschinen, die verkauft werden. Da sind wir noch viel zu klein.
Dann würde ich gerne noch mal weiter in die Kerbe rein fragen dürfen. Wir reden gerade sehr viel oder wir haben bisher sehr viel über das Interesse der Konsumentinnen, der Nutzer gesprochen, überhaupt und die Vorteile in Mietmodelle halt einzusteigen und was Service eigentlich sein kann und was der mir bedeutet und ja, wie viel ich mir mein Leben halt dadurch erleichtern kann. Ein anderer Treiber, bei dem man ja sehr schnell denken kann dieser Tage, könnte ja auch Nachhaltigkeit sein. Mhm. Ne? Also Maschinen eben herzustellen, die einen längeren Lebenszyklus haben und auf eine gewisse Art, zumindest bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ist das auch voll im Trend. Jetzt gerade haben wir andere Themen wieder gesellschaftlich, die mehr verhandelt werden. Mhm. Inwieweit waren solche Überlegungen bei euch auch in der Diskussion oder spielt das eigentlich neben dem Geschäftsmodell eher eine untergeordnete Rolle?
Nee, das ganze Thema Nachhaltigkeit ist ja so eine, ja, ist ja bei uns ganz tief im Kern drin. Ja. So sind wir eben auch entstanden, weil wir einen positiven Beitrag dazu leisten wollten. Das hast du halt jetzt in mehreren Bereichen. In einem Bereich ist es klar nochmal das Refurbishment, was bei uns sehr stark verankert ist. Aber wenn du jetzt sagst, okay, Langlebigkeit, Effizienz, und das ist auch etwas, was wir versuchen auf unserer Webseite, dass wir, wenn es geht, überwiegend nur energieeffiziente Geräte anbieten. Ja, also um da auch einen positiven Beitrag zu leisten. Und grundsätzlich, ja, steht ja auch Bosch für hohe Qualität, ja, auch die Ansprüche. Und unsere Produkte sind ja grundsätzlich für Langlebigkeit ausgelegt.
Nur um einen draufzusetzen, wenn du Lust hast.
Ja, mach mal.
Ja, ist ja rumgesponnen vielleicht, ne? Aber als Konsument habe ich jetzt erstmal das Interesse daran, meine Wäsche soll gewaschen werden, ne? Oder der teure Backofen, der soll halt Wahnsinnssachen in meiner Einbauküche halt irgendwie machen oder mir halt eben ermöglichen. Theoretisch könnte ich ja so weit gehen, was interessiert mich, wie viel Strom das Ding eigentlich verbraucht.
Ach nee, das ist
bezahlen wir das mit. Also könnte man Services koppeln, weil ihr habt ja schon gekoppelten Service, so wie ich es verstanden hatte, bei der Kaffeemaschine.
Paper Wash meinst du?
Ja, Paper Wash sowas zum Beispiel. Gibt es solche Überlegungen, weitere Services miteinander? Weil ihr koppelt ja schon Services.
Ja, also wir schauen ja, wöchentlich, welche Services wir noch dem Kunden anbieten können, um einfach unser Angebot zu verbessern. Und da laufen auch immer wieder Tests auf der Seite, ja. Wir haben wirklich auf wöchentlicher Basis schauen wir uns das Kundenfeedback an. Wir schauen uns an, was kriegen wir vom Kundendienst genannt, was ist in unseren Umfragen, was macht der NPS, was sehen wir bei Trustpilot etc., um da einfach alles aufzusaugen, um dem gerecht zu werden. Ja? Und führen auch dann wieder viele Interviews. Jetzt nochmal auf deine Frage einzugehen. Energieeffizienz, das ist ein Riesenthema. Ein Riesenthema, ja. Also bei den die meisten Kunden, die wollen halt tatsächlich ein energieeffizientes Gerät haben. Also gerade wenn du jetzt nochmal ein Jahr zurückschaust, da war das ja ein Riesenthema auch mit den Stromkosten, die explodiert sind. Ja, da wurden nur noch Geräte mit Energieeffizienzklasse A genommen, egal wie teuer B oder C war. Und da diese Nachfrage wollen wir natürlich auch nachkommen. Und klar, ich könnte jetzt bei mir, könnte ich ganz viele Produkte mit Klasse B und C anbieten zu einem viel besseren Preis. Aber es ist uns natürlich auch wichtig, dass die Geräte einen positiven Impact haben.
Blue Movement, wo kommt der Name eigentlich genau her?
Also blau ist ja die Farbe der Zirkularität. Ja? Und dann Movement ist einfach für die Veränderung einfach, die wir auch damit einführen wollen.
Genau, ihr habt es ja eingebaut, ne? Das ist ja eigentlich in eurer Philosophie irgendwo schon so mit drin, ne? Und daher auch die etwas provokante Frage, naja, wenn ich sogar das Thema Energie auslagern könnte, ne? Dann miete ich ein Produkt inklusive jeden Betriebskosten sozusagen und bekomme dann als ja Verbrauchender auch ein ganz anderes Gefühl natürlich dafür, eine andere Planbarkeit. Und du hast es ja gerade angesprochen, ne? Als es losging hier mit dem Krieg, in der Ukraine, da hatten wir auf einmal ganz andere Themen. Auf einmal haben wir eine Verknappung, ne, da drin, und dort eine Sicherheit herstellen zu können. Klar, ist auch sehr anspruchsvoll vom Geschäftsmodell, ne, aber da kann ich noch mal ganz anders ein Kundenbedürfnis ja mit abfragen. Das finde ich ja hochspannend, dass ihr da offensichtlich ja wahnsinnig nah dran seid, um ja rauszufühlen und rauszufinden, wie ist denn gerade so die Großwetterlage? Ja. Und was ich erstmal merke auch, muss man ja auch mal kritisch sagen, wir sind ja alle Teil eines Systems. Ne, es ist ja ein bisschen unfair, einfach nur zu sagen, ihr Hersteller, stellt doch mal, keine Ahnung, Sachen her, die ökologisch perfekt sind, lang leben und so weiter. Es braucht ja auch uns, Verbrauchende, die bereit sind, ja, da irgendwie so mitzuspielen, ne, und eure Angebote auch wahrzunehmen, ne? Und da immer so das Richtige auszutarieren, das richtige Maß zu finden, wie viel muss ich bezahlen wollen, können. Du hast ja auch gesagt, das sind ja schon eher Ältere, die auch bei euch irgendwie, oder nicht die ganz Jungen, nicht die Studenten oder Studierenden. Ich brauche ein bisschen Geld schon dafür, um das irgendwie nutzen zu können. Und auf der anderen Seite brauchst du dann eben euch, die auch hart challenged, wie weit könnt ihr denn eigentlich gehen, ja, mit den Preisen. Und so wie ich dich verstehe, ist das ja auch, ihr seid eben noch ein Startup, ne? Profitabilität ist für euch einfach ein Thema. Das muss ja auch irgendwie funktionieren. Also einfach nur grün sein zu wollen, das reicht ja irgendwie nicht, sondern wir wollen ja alle auch unsere Miete bezahlen, ne? Also sowohl wir Verbraucher als auch ihr Herstellende.
Ja, das ist genau das, was du sagst. Und da muss man sich manchmal auch an der eigenen Nase packen, je nachdem, in welchem Bereich. Weil wir wollen ja schon alle nachhaltig sein. Es ist ja ein Thema, was gerade hier wahnsinnig durch die Gesellschaft geht und auch durch die Berichterstattung. Ne, man begegnet, also oder selbst beim Wetter sieht man es ja gerade. Aber oftmals entscheidet halt leider auch der Preis. Ne? Wenn der Verbraucher dann vor zwei Maschinen steht, ich nenne es mal zum Kauf, die eine kostet 800 Euro, super nachhaltig, super energieeffizient und die andere kostet dann 250 und vielleicht ist das Geld nicht so locker, dass es sich jeder leisten kann, dann wird er wahrscheinlich eher auf die 250 gehen. Und das ist natürlich auch was Schönes und das sehen wir auch bei unseren Kunden. Die sagen genau das, hey, 800 Euro jetzt für die Maschine, kann ich nicht ausgeben, packe ich nicht. Aber jetzt hier 12,99 Euro oder meine 15 Euro pro Monat, die kann ich dir bezahlen. Und dann ist so ein Produkt für mich erschwinglich. Und dann kann ich auch einen positiven Beitrag leisten.
Mhm. Momentan würdet ihr die 250 Euro Waschmaschine jetzt mal so als fiktives Beispiel gar nicht anbieten, ne? Weil sie ja auch nicht so energieeffizient höchstwahrscheinlich ist.
Ja, also das ist immer ganz wichtig zu sagen. Wir sind jetzt in Deutschland vor 2 Jahren gestartet. Und haben damals zu dem Zeitpunkt die neuesten Produkte dem Kunden angeboten. Mhm. Es ist natürlich auch so, die Produkte kommen ja wieder zurück. Und die haben ja nach 2 Jahren sind ja wieder neue Produkte gekommen mit einer besseren Energieeffizienz. Deswegen wirst du nie 100% die besten haben, aber wir wollen natürlich die schon beim Markt sind, wir wollen sie nicht verschrotten. Ja? Also wenn wir die noch weiter anbieten können, wollen und müssen wir sie auch dem Kunden weiter anbieten können.
Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, 2 Punkte. Das erste wäre, ne, dieser Preisvergleich, würde ich jetzt günstige Waschmaschinen, also ne, im Kaufpreis günstige Waschmaschinen auch per Vermietung anbieten, würde ich ja davon ausgehen, dass die Vermietung ja auch günstiger ist. Ne? Das heißt, ich stehe dann als Konsument wieder für einen Punkt, zahle ich jetzt 15 Euro im Monat oder zahle ich 5 Euro im Monat für die Waschmaschine? Ja, und die zweite Überlegung, die da reinspielt, ihr hattet gerade, oder du hast gerade erzählt, ne, dass ihr ja eher so ne, etwas mittleren Alters Menschen habt, die da haben. Ich vermute mal, dass sie einfach einkommensstärker sind. Hingegen jetzt ein Student, der ja auch nicht viel Geld hat, also ne, eigentlich auch in der Tendenz nicht unbedingt eine Waschmaschine für 800 Euro kaufen würde, dem vielleicht trotzdem immer noch das Mieten zu teuer ist? Oder wie sind da so eure Erfahrungen mit so Zielgruppen, die weniger finanzstark sind?
Also wir sehen, dass diese Zielgruppe, ich nenne es jetzt mal Gen Z, ja, das geht ja so bis 25 meines Wissens, dass die wächst. Ja. Also auch da ist es angekommen, aber ja, die Lebenssituation ist ein bisschen volatiler, würde ich mal so sagen. Also dieses ständige, man ist im Studentenwohnheim, dann ist man in der WG, dann irgendwo anders hin. Klar, du willst, da ist es dann immer nicht ganz so, also wir sehen es einfach, dass es dann noch nicht so angenommen wird, wie jetzt in anderen Bereichen. aber schon wächst.
Vielleicht bräuchte ich noch einen Umzugsservice inklusive.
Das haben wir in Niederlande angeboten. Ja.
Echt? Mhm. Und das, kam das an?
Es wird wahrgenommen, aber diese Umzugskosten sind natürlich auch hohe Kosten auf unserer Seite.
Ja, klar.
Und ich kann das jetzt in Deutschland so 1:1 wie in Niederlande nicht abbilden. Und da muss man natürlich immer eben nach Lösungen schauen. Und es gibt halt auch andere Themen, um das einfach auch mal anzusprechen. Wir müssen auch am Ende schauen, dass der Kunde, der mietet, dass er auch bezahlen kann. Und wir müssen auch eine Kreditwürdigkeit abfragen, weil wenn ein Kunde nicht kreditwürdig ist, dann kann er einfach nicht bestellen. Und da fallen halt auch einige Kunden durch. Und weil, ja, Zahlungsausfälle sind einfach auch ein Thema in so einem Business. Klar.
Zu den Märkten nochmal. Ihr seid ja sehr global unterwegs. Wie seid ihr als Movement eigentlich gerade aufgestellt? Du hast jetzt immer von Niederlanden und Deutschland gesprochen.
Ja, da sind wir aufgestellt. Also derzeit wirklich nur in Deutschland und Niederlande. Und ich bin auch sehr froh darüber, ja, weil wir ziehen gerade unsere Prozesse glatt, ja, sodass wir dann ab dem Punkt X auch wirklich skalieren können. Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass wenn man zu früh in andere Länder reingeht, dass das meistens unterschätzt wird. Ja, weil du gehst, auf einmal bist du statt in 2 Länder, bist du in 5 Länder live, sagst dir, das ist ja die gleiche Plattform, sind ja die gleichen Prozesse. Aber hey, wenn du ein Problem hast im Land A, dann musst du das teilweise individuell lösen. Oder dann kommt es gleichweise noch im Land B und C auf und auf einmal kommst du nicht mehr her. Dann bist du nur noch am Probleme lösen und kannst dein Business nicht mehr weiter treiben. Und wenn du dann nicht eben auch mit deiner Mitarbeiterzahl gleich gewachsen bist, was oftmals nicht der Fall ist. Ja, oftmals skalierst du ja und sagst, okay, wir wachsen, das füllen wir dann langsam auf und so, jetzt machst du das mal mit. Ja, weil man muss ja erst mal schauen, ob es funktioniert. Und da kannst du dann auch so die Energie der Mitarbeiter gegen die Wand fahren. Hm. Und das wollen wir ja auch nicht.
Also ihr macht jetzt gerade eure Hausaufgaben, so klingt das so ein bisschen. Aber ihr habt durchaus vor, perspektivisch auch in weiteren Ländern Erfahrungen zu sammeln und Services anzubieten.
Selbstverständlich, das schauen wir uns ja heute auch schon an. Ne? Also es ist nicht so, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir einen Service und jetzt überlegen wir mal, wo gehen wir hin. Sondern es wird ja immer schon breit gedacht. Also wir haben schon bestimmte Länder analysiert. Wir wissen, okay, wie ist jetzt hier die Nachfrage von Mietprodukten? Was gibt's da vielleicht auch schon? Was für eine Infrastruktur haben wir? Und demnach gibt's eben auch ein Rating, wo wir sagen, okay, nächstes Land potenziell ist das Land A, B und C. Ja, und dann muss man natürlich auch mit den Landesvertreter sprechen, dass da natürlich unser Support ist, weil es bringt dir nichts, wenn du so ein Modell erzwingst. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, ja, weil oftmals ist es so, du gehst in ein neues Land, sind nicht alle überzeugt. Wichtig ist, dass die Geschäftsführung oben überzeugt ist, weil sie gibt halt eben auch die Richtung an. Und wenn die Mitarbeiter im Land das Gefühl haben, ah, jetzt müssen wir das auch noch mitmachen, dann verlierst du. Ja, deswegen ist halt uns unheimlich wichtig, dass das gesamte Management mitziehen muss. Und Thomas, was ich noch kurz sagen möchte, das eine ist ja, eine Skalierung in andere Länder. Das andere ist auch nochmal, was ich nochmal, ich hatte es jetzt noch gar nicht genannt, innerhalb von unserem Business, ja, zu skalieren. Ja, wir haben jetzt sehr stark über D2C, also Direct to Consumer, gesprochen. Aber wir haben jetzt seit 2 Monaten ungefähr, bieten wir jetzt auch verstärkt B2B an. Also auch an Geschäftskunden. Das war auch, glaube ich, von dir eine Eingangsfrage, Simon. Ja, ja. Wer ist denn der Kunde? Und da ist es jetzt nicht so, dass wir eine Kaffeemaschine an ein Bistro vermieten, weil das geht nicht. Das ist dieser haushaltsübliche Gebrauch. Ja, da hast du im Haushalt hast du vielleicht am Tag 20 Bezüge, in einem Bistro hättest du wahrscheinlich 200. Ja, und dafür sind unsere Maschinen nicht ausgelegt. Aber wir sind jetzt sehr stark in schon die ersten Kooperationen, beispielsweise mit Ferienhäuser, ja, oder so Altenpflegeheime, wo es dann so betreutes Wohnen ist in dem Sinne, weil die Benutzung dort von der, nehmen wir jetzt mal das Ferienhaus von der Spülmaschine ist eine Haushaltsnutzung plus minus gleichzusetzen.
Vielleicht da noch einen Punkt anschließen. Du hast gerade so diese Nutzung angesprochen. Ihr versucht ja auch, sage ich mal, vielleicht die Leute auch noch mal ein bisschen extra zu animieren, gut mit den Sachen umzugehen, in denen ihr halt eben so Servicepakete umschickt. Gibt es ein Problem damit, dass die Leute, weil das jetzt ein Mietgegenstand ist, ihnen, sage ich mal, ein bisschen egal ist, wie sie das Gerät behandeln oder wie sie es pflegen?
Könnte man meinen, ja, und klar, es gibt ja immer die Ausnahmen. Das ist ganz klar, aber für eine mutwillige Beschädigung, können wir auch nicht haften. Ne? Da haftet auch dann der Endkunde, das ist ja bei uns auch ganz klar drin. Und wir versuchen da auch, den Kunden drauf aufmerksam zu machen. Ja, weil das eine ist für mich, das kenne ich von meinem alten Projekt, von diesem Care Club, so eine Wartung des Produkts hat ja auch einen Einfluss in die Qualität des Ergebnisses. Ja, ihr kennt es dann von eurer Kaffeemaschine, wenn man sie nicht regelmäßig reinigt oder entkalkt, ja, dann ist irgendwann der Druck nicht mehr so da. Ja. Dann hast du vielleicht Reste von deinem Kaffeeöl mit dabei und das verändert einfach den Geschmack. Das merkst du. Das Gleiche ist bei einer Waschmaschine. Wenn du die nicht regelmäßig reinigst, dann kann sein, dass halt irgendwann mal ein Geruch mit reinkommt. Ja, und das sind einfach Dinge, da klären wir auch schon proaktiv auf, was einen Einfluss hat. Und natürlich, wie du gerade richtig gesagt hast, wenn das Produkt besser behandelt wird, haben wir weniger Servicefälle. Aber im Großteil unserer Kunden gehen mit den Produkten sehr gut um.
Wir haben jetzt ganz viel so euer Business beleuchtet und auch unser Verhalten und wie das so geht. Aber ihr seid ja auch ein Startup und du hast dich auch so ein bisschen abgegrenzt so zum Konzern. Wie muss ich mir eure interne Arbeitsstruktur mit 30 Menschen vorstellen? Wie arbeitet es sich denn so in so einem Startup? Woran würde ich merken, ich bin gar nicht im Konzern, ich bin im Startup?
Bei der Arbeitsweise ist es natürlich auch so, dass wir, ja, ich sag mal so, also bei einer Zentralabteilung oder beim Konzern sind ja immer eine Vielzahl an Interessenvertreter, ja. Und ich gehe jetzt mal einfach auf die Webseite ein oder auf den Shop, ja. Wenn man da einen Kauf mich Knopf-Button, ja, jetzt von oben rechts nach unten links schieben möchte, dann gibt es ja ganz viele verschiedene Meinungen und dann möchte man es erstmal austesten, aber bis der Test erstmal beschrieben ist und so weiter. Ne, das kann halt auch schon mal einen Monat oder 6 Wochen dauern, bis es dann erstmal umgesetzt ist. Bei uns, wir machen das meistens in 2-3 Stunden. Ja. Klar überlegen wir uns, was wir wollen, wieso machen wir es, was für Ziel, was für Daten brauchen wir und wann ist es auch wirklich eine Datenbasis, die für eine Antwort reicht. Aber es ist halt alles viel, viel schneller. Ja. Wir haben auch nicht die Systemumgebung wie der Gesamtkonzern, sondern auch eigene Systemlandschaft, wo wir einfach wissen, okay, wir sind schneller, wir arbeiten mit eigenen Entwicklern etc. Aber, was natürlich auch ganz toll ist, und deswegen, wir nennen uns jetzt auch Corporate Startup, weil wir haben eben den Vorteil, wir können auf Prozesse zurückgreifen, die einfach schon erfolgreich etabliert sind. Also wir müssen die nicht komplett neu schaffen und das gibt uns natürlich auch einen wunderbaren Vorteil, also weil wir es nicht, wie schon gesagt, frisch erfinden müssen oder weil es einfach unheimlich toll ist, weil der Mutterkonzern da wahnsinnig viele tolle Prozesse auch schon etabliert hat. Es ist ja auch gut, dass die im Konzern, ja, meine Kolleginnen und Kollegen, über solche Sachen diskutieren, ja, weil nochmal, wenn so ein Button von oben rechts nach links rutscht, ja, du hast verschiedene Marken, du hast verschiedene Bereiche, da ist es dann schon wichtig, die Dinge, dass da die verschiedenen Stakeholder zufriedengestellt werden und es dauert einfach länger, ne? Du hast größere Plattformen und das haben wir einfach nicht. Aber entweder magst es oder du magst es nicht, ich mag es nicht, ich bin froh, dass es da schneller geht. Wie sind wir aufgestellt? Hey, das ist super lean, ja. Wir haben Bereich, wir haben eine Product Ownerin, die sich um die Plattform kümmert mit ihrem Team, die Weiterentwicklung. Dann haben wir eben die sogenannten Country Manager, eine Person in Niederlande und mich hier in Deutschland, die für das operative Geschäft zuständig sind im Land. Wir haben den Bereich Finance, wir haben den Bereich Operations mit Kundenservice und was halt die Bereiche Marketing etc., die laufen alle dann eben im Go-to-Market-Team mehr oder weniger zusammen. Und das Schöne, und das ist auch so, wo wir uns echt abgrenzen vom Konzern ist. Jeder von uns, klar, hat sein Feld der Expertise, für was auch eingestellt worden ist. Aber wir machen ja so einmal im Quartal machen wir eine Quartalsplanung. Wir arbeiten sehr agil, eben auch mit Sprints, gerade bei der Entwicklung. Und arbeiten aber auch auf Projektbasis. Ein tolles Beispiel ist, ein Kollege von mir, ein sehr smarter junger Mann, der arbeitet im Fulfillment-Bereich, aber er mag unheimlich Struktur und er ist auch richtig gut und da kann er einen auch richtig driezen, das ist herrlich. Und er ist jetzt der Projektowner für unser neues Offering. Ja, also mit was für neue Services wollen wir gerade anbieten? Und man kann einfach auch, ich will nicht Abteilung, sondern so bereichsübergreifend auch Dinge weiter vorantreiben. Es ist nicht so, du arbeitest nur in deinem kleinen Bereich und da ist fertig. Das ist ja auch dann oftmals so in einem größeren Umfeld, weil da bist du ein Experte und ist auch gut so, ne? Und dann arbeitest du da weiter. Aber bei uns hat jeder, wirklich jeder Mitarbeiter, hat wirklich den 360-Grad-Blick und jeder Mitarbeiter bei uns ist auch immer jeden Dienstag in unserem Steering-Meeting mit dabei, um zu wissen, okay, wie viel Umsatz haben wir gemacht, wie viele neue Kunden haben wir, wie viele Subscriptions, wie ist unser Trustpilot-Rating ins Detail und somit weiß auch jeder, warum er was machen muss und wofür das einzahlt und das ist wunderbar.
Sind eure Leute so aus Versehen alle intrinsisch motiviert oder habt ihr da eine gute HR-Abteilung, die irgendwie drauf achtet oder habt ihr ausgefuchste Feedback-Systeme? Wie kriegt ihr denn das hin, so eine Kultur zu haben?
Also erstmal ist es ein geiles Produkt, was wir haben. Da macht es einfach unheimlich Spaß zu arbeiten.
Okay, das braucht man wohl.
Nein, wirklich.
Ja. Nee, ich zieh die Leute an.
Du, nee, ist es wirklich so, ne? Ich hatte mal im Bosch-Umfeld sehr stark nur im B2B-Bereich gearbeitet. Und damals war so meine Überzeugung, hey, solange ich in meinem Bereich arbeite, passt es schon und so. Aber nee, die Produkte machen wirklich was aus. Das ist wirklich das eine. Dann, wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen ist das Thema Nachhaltigkeit wahnsinnig wichtig, um das voranzutreiben, ne? Die kamen wirklich zu uns wegen dem Thema Nachhaltigkeit. Und unsere Kultur innerhalb von Blue Movement, die ist Wahnsinn. Ja? Also wir sind echt eine geile Truppe. Und wir machen auch so Bewerbungsgespräche. Das führt jetzt nicht unsere Head-Off. Ja, sondern das sind immer 2 bis 3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dabei. Und es gibt auch noch ein zweites Gespräch mit anderen, so dass man wirklich auch so von unserer Kultur was mitbekommt. Was für Menschen sind wir? Und was uns wahnsinnig wichtig ist, klar, zum einen, du musst schon Expertise haben. Das ist die Basis. Aber der Mensch ist uns so wichtig. Ja, also wir wollen nicht Experten haben, mit denen wir menschlich nicht zusammenarbeiten können. Die müssen ins Team passen, da sind wir ganz, ganz, ganz kritisch. Und natürlich auch, hey, wir brauchen hungrige Mitarbeiter, die das Thema voranbringen möchten, die auch gerne so eine Meile extra gehen. Weil das müssen wir alle.
Wo du sagst, ihr habt Prozesse oder so mehrstufigen Prozess, Menschen einzustellen und vermittelt dabei schon die Kultur. Man kann euch natürlich auch komplett anders kennenlernen, ne? Wenn ihr da schon so durchmischt, euch den Bewerbenden da präsentiert. Was macht ihr denn, wenn jemand gehen muss?
Na, das ist immer traurig. Aber musste keiner von uns gehen, ne? Also das kam noch nicht vor, aber es gibt immer Menschen, die sich weiterentwickeln wollen oder in eine andere Richtung entwickeln, andere Lebenssituationen oder einfach sagen, hey, bis hierhin war es toll für mich, weil meine Passion ist beispielsweise, ein Startup erstmal aufzubauen, ja, aber das dann in eine weitere Skalierung zu bringen, da ist nicht meine Passion und ich möchte gerne wieder zurück oder ich möchte noch mehr rein in so einen Nachhaltigkeitsaspekt. Und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Und das wirst du ja immer haben, dass du Mitarbeiter hast, die begleiten dich 2, 3 Jahre, wenn nicht noch länger, und die dann sagen, okay, jetzt schaue ich mal nach links und nach rechts oder Lebens. Was, und ich glaube, das hatte jedes Unternehmen zu Zeiten von Corona, sind viele auch wieder in ihre Heimat zurückgegangen. Ja, also wir sind ja in der Nähe von München oder in München, Neuperlach Süd. Und wir hatten jetzt beispielsweise einen Mitarbeiter, der ist zurückgezogen in den Schwarzwald. Ne? Und da haben wir auch gesagt, ja, du, okay, Homeoffice, gar kein Thema, das ist bei uns möglich. Aber er hat irgendwann für sich festgestellt, oh Mann, jetzt bin ich doch zu weit weg. Ne? Ich brauche schon eigentlich ein Team, das ich öfter sehe, hat sich dann leichter vorgestellt und ist dann gegangen. Und super schade, aber mei, es kommt vor. Aber bis jetzt mussten wir uns von niemandem trennen und alle sind begeistert bei uns.
Um das aufrechtzuerhalten, ich habe gerade schon mal so von Feedbacksystemen oder so gesprochen. Habt ihr da so klassische Personalgespräche, die ja noch durchgeführt werden mit irgendeinem Head-Off oder einem Geschäftsführer oder so? Oder gebt ihr euch selber Feedback? Oder
der Konzern, der persönliche Ziele setzt bei den Mitarbeitern?
Das gibt's auch bei uns. Ne? Also du hast ja, wir sind ja Teil von der BSH. Ne? Und da gibt es natürlich von der HR vorgegebene Prozesse, die da eingehalten werden. Die machen wir, das ist Routine, das wird im Gesamtkonzern gemacht, aber darüber hinaus, wir machen das eigentlich, ja, ich will nicht sagen jetzt wöchentlich, aber wenn wir merken, es knirscht irgendwo, was auch mal vorkommen kann, ja, was ganz normal ist, dann machen wir ein Meeting und wir machen auch oftmals so ein Reversed Feedback, ja, das dann bedeutet, hey, ich glaube, dass du von mir erwartest, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, und dann macht das der andere auch. Und so tauscht man sich dann aus und kann nochmal so diese Erwartungshaltung auch noch ein bisschen klar ziehen. Und das hatten wir ganz, ganz oft gemacht. Ja, wir haben auch ganz oft 360-Grad-Feedbacks, dass du sagst, du, ich bräuchte mal wieder eine Feedback-Runde von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja, was ist denn gerade gut? Wo kann ich mich verbessern? Das machen wir sehr stark. Und wir machen jede Woche einmal, dass wir schauen, okay, was ist jetzt gut gelaufen, was schlecht, wo müssen wir uns verbessern? Ja, also das Schöne ist, wir versuchen ja alle, das und das muss ich jetzt echt nochmal unterstreichen, wir versuchen alle, das Thema oder unser ich will fast schon sagen, unser Baby, Blue Movement, hier weiterzubringen, ja, und alles im Interesse von Blue Movement, aber wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, was auch okay ist, dann wissen wir, okay, wir haben hier eine sachliche Diskussion geführt und danach gehen wir dann ein Bier trinken zusammen. Ja. Und das ist uns super, super wichtig.
Vielen Dank, dass du uns da noch mal ein paar Einblicke gegeben hast, weil nicht der Schwerpunkt hier heute, aber das ist natürlich hochspannend auch zu sehen, wie ihr mit, naja, anderen Arbeitsformen, lass mich mal modernere Arbeitsformen oder menschliche Arbeitsformen, ne, eine Kultur schafft, die dann gute Produkte ja in den Markt bringt oder umgekehrt gute Produkte, die helfen, zu einer besseren Kultur zu kommen. Vielleicht gibt es da irgendwelche Zusammenhänge. Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Du, Jürgen, klar, du bist ja jetzt auch schon so ein bisschen Teil dieser Geschichte, warst nicht von Anfang an dabei, aber bist Blue Movement, bist ein Teil dessen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft von oder für Blue Movement?
Ja gut, am Ende wollen wir natürlich, dass Blue Movement noch erfolgreicher wird, dass wir unsere Services noch mehr ausbauen können oder auffüllen können, weil wir haben so wunderbare Ideen. Ja, ich möchte jetzt noch nicht preisgeben, aber es kommen wirklich tolle Sachen und ich freue mich da unheimlich, die bald am Markt zu sehen und dann eben auch zu sehen, dass sie wahrgenommen werden. Und ich wünsche mir, dass noch viel, viel, viel mehr Menschen das Thema Mieten kennenlernen und dafür offen sind und dann eben auch zu erfolgreichen Kunden von uns werden.
Klasse. Ja. Danke, Jürgen. Ich würde sagen, super cool, dass du hier warst. War ein total spannendes Gespräch mit ganz vielen Insights und ich glaube, wir konnten ein ganz gutes Gefühl so dafür bekommen, wie ihr gerade so tickt, wie ihr funktioniert und wo ihr gerade steht auf eurer Reise und was man sich dann noch so vorstellen kann. Wir sind ganz neugierig, wie eure Reise noch so weitergehen wird.
Ja, super. Auch vielen Dank, Thomas und Simon. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs Reinhören.
Vielen Dank dir.
Eine gute Zeit.
Danke euch. Jürgen. Servus.
Ciao.
Folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Noch besser, lasst uns gerne eine Bewertung und einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne per Mail an kontakt@impactive.works. eine Podcast-Produktion der Impact of Works 2024.